Yo, this is Haskins, and you're listening to Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen im Catch Club. Es geht wieder mal um die WXW und wieder mal, schon zum zweiten Mal mittlerweile, hat sich der gute Drew in den Podcast eingeschlichen. Hallo!
Hallo! Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wie immer gerne, hast ja mittlerweile einen Schlüssel.
Ja, genau.
Wunderbar, wir reden heute über die Road to 18th Anniversary in Köln. Du warst live vor Ort, habe ich gesehen?
Ja, ich war live vor Ort. Ich habe eine Dauerkarte für Köln, wohne ja in Köln, von daher ist das nicht so weit. Und ja, Live-Wrestling immer gut, von daher
wunderbar.
War ich da am Start.
Ja, Köln, ich mag die Location tatsächlich.
Ja, es ist schade, dass es das letzte Mal jetzt da war, wirklich.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das nur daran liegt, dass es keinen Shotgun mehr gibt, aber...
Nee, also es ist wohl so, dass die Auflagen, die Sicherheitsauflagen sind wohl in Köln irgendwie ziemlich strikt, was solche Venues und Wrestling angeht.
Okay.
Also WXW hatte das mal auf dem, oder TASS hat das, glaube ich, gesagt, wenn man sich da strikt an diese Vorschriften halten würde, dann würden nur Leute vor der Bar 20 Leute stehen können und der Rest wäre dann halt nicht also da dürften dann keine Fans hin. Ja gut, und für 20 Zuschauer, sag ich mal, lohnt sich so eine Veranstaltung dann halt nicht, ne? Und also die Auflagen von der Stadt Köln sollen da wohl sehr, sehr streng sein, was sowas geht, auch wohl wegen Fluchtwegen und Feuerfluchtweg freihalten und sowas so. Das ist da wohl das größte Problem.
Dann soll Köln sich mal ganz hart ficken. Haben sie halt keine WXW mehr. Fehlt ihnen auf jeden Fall was.
Naja. Wenn sie dann 2019 sehen, was sie davon haben und 2020, werden sie wieder drum betteln, dass wir wiederkommen.
Oh, ich würde auf jeden Fall wieder hinfahren. Also,
ja, ich auch jederzeit.
So, für dich ist es ja quasi vor die Tür fallen und bist da.
Ja.
Okay, gut, Köln ist ein bisschen größer. Aber
ja, okay, so ist es nicht, aber im Übertrag, also ist es für mich eher ein Katzensprung als dann für dich oder jemand an oder für die da zum Beispiel an.
Ja, ich habe es auch zweimal mitgenommen gehabt zu Shotgun-Tapings. Es hat sich halt immer ganz gut gepasst, weil das eine Mal war ich samstags, ich weiß gar nicht, welche Veranstaltung das war, ich glaube Shortcut.
Ja, einmal war nach Shortcut und einmal war nach einer Hamburg-Show, glaube ich.
Also ich war, wo Pete dann da war, war ich vor Ort und dann nach Shortcut, tatsächlich.
Genau.
Also, das Einzige ist halt, im Sommer ist es halt in dem Ding bullenwarm.
Ja, ja. Und du hast kein WLAN in der Halle, das kommt auch noch dazu.
Okay, was man als Wrestling-Fan 2018 in der Halle so braucht, WLAN.
Ja, die Leute müssen doch alle tweeten über die Ergebnisse und was da gerade passiert ist.
Ja, gut, sowas mache ich ja nicht, sowas machen wir ja nicht. Von daher. Fänd ich auch irgendwie blöd, wenn. Also ich versuche ja immer alles spoilerfrei zu gucken.
Und ja, das stimmt.
Da wäre es dann unpraktisch, wenn ich dann mein Twitter aufmache und sehe. Hey,
ja, das stimmt.
XY.
Ja, das stimmt. Oh, surprised entrant in the shortcut to the top.
Ja, genau, sowas. Da macht das Wrestling gucken für mich on demand keinen Spaß mehr, wenn ich schon weiß,
ja, das stimmt,
wer wann gewonnen hat.
Ja, das ist richtig.
Deswegen kann ich auch immer nicht nachvollziehen, wie Flipper oder ich glaube du auch irgendwelche NXT-Taping-Ergebnisse lest. Und weil ich mir denke, ja, das ist doch keine Überraschung mehr. So.
Ja, die Sache ist die. Oft wird das ja dann so spät ausgestrahlt, dass du die Hälfte wieder vergessen hast. Und im Moment ist es halt so, dass ich auch kein NXT regelmäßig gucke und dann gucke ich halt mal ab und zu in die Tapings rein, was da so passiert und richte mich dann danach, ob ich es dann halt gucke oder nicht.
Gut, ich
gucke. Wenn ich zum Beispiel dann sehe in den Tapings, jo, Marcel Bartel hatte halt bei den Tapings ein Match, dann weiß ich halt dann, dass ich mir die Folge angucke, wo der halt dann dabei ist. Ah. Allein halt wegen ihm.
Aber er ist das beste Beispiel. Ich bin wirklich komplett um den Spoiler rumgekommen, dass er sein erstes TV-Match hatte gegen... Baskin is Glory. Oh, ich und meinen Namen.
Keith Lee,
genau. Ich hatte gerade irgendwie Jeff Cobb im Kopf. Wahrscheinlich, weil ich vorhin noch eine Folge Ring of Honor geguckt habe. Aber egal. Und irgendwer hat mich dann gespoilert und ich denke mir so, du blöder Ficker. Weißt
Ja, okay, dann ist es natürlich schon ärgerlich. Dann wäre halt so dieser Surprise-Moment dann halt noch cooler gewesen. So auf einmal so, ja, das ist Axel Dieter Junior, slash Marcel Bartel, geil.
du? Naja. Kommen wir einfach mal zur Show an sich. Wie fandst du sie? Du warst ja vor Ort. Wie waren deine Live-Eindrücke?
Ja, im Großen und Ganzen war es halt eine coole Show. Stimmung halt eigentlich wie immer. Leider waren nicht mehr so viele Zuschauer da wie beim letzten Mal. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied. Bei der Show jetzt waren nur 150 Leute da und davor waren es 280, also fast das Doppelte an Zuschauern. Das ist halt irgendwie immer so ein kleines Phänomen bei den Kölnshows. Eine Show ist halt immer gut besucht und die eine ein bisschen weniger. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil letztes Mal war halt voll und das, obwohl am gleichen Tag in Köln der FC gespielt hat. Und trotzdem war die Halle voll, also das war schon krass.
Die Frage ist halt
Und
auch, wie groß ist die Schnittmenge zwischen FC-Fans und Wrestling-Fans?
ja gut, aber ich meine halt, dass vielleicht eher Leute dann, wenn Leute gibt, die halt auch Fußball gucken und zum Wrestling gehen, die dann wahrscheinlich eher zum Fußballspiel gehen würden als dann zum Wrestling. Würde ich jetzt vermuten. Und ich meine, das ist halt trotzdem voll, obwohl der FC gespielt hat. Die haben zwar nicht zur gleichen Zeit gespielt, also ich meine, der FC war schon fertig mit Spielen, bevor die Veranstaltung angefangen haben, sodass wir auch Leute da hatten im FC-Trikot bei der Show davor. Aber dennoch, es war halt irgendwie so, also es war, die Stimmung war zwar in Ordnung, aber es hätte halt mehr sein können, wenn halt mehr Leute da gewesen wären. Das war halt irgendwie ein bisschen doof, weil ich mir nicht so genau erklären kann, wie immer dieser große Unterschied da kommt zwischen den Shows. Aber es ist halt, wie es ist. Und ja, also im Großen und Ganzen fand ich es eine gute Show. War jetzt matchtechnisch jetzt nicht so die Überknaller-Dinger dabei, aber ein paar gute Sachen waren dabei und ja, war halt so eine klassische Köln-Show, so wie man das halt von den Shows vorher halt kennt.
Tatsächlich, WXW ist halt, also meistens sagt man im Nachhinein, zumindest bei so Road-to-Shows, im Nachhinein so, ja, war okay, aber jetzt auch nicht der Überflieger. Das gleiche hatten wir schon bei der Hamburg-Show jetzt, der Dieter und ich. Und ja, ich fand es tatsächlich besser als die Hamburg-Show, von dem, was ich gesehen habe.
Ja.
Alleine wenn so Lucky Kid gegen Thatcher war halt schon
Ja, okay, klar.
ein sehr gutes Match. Wir hatten ein interessantes Debüt tatsächlich
Ja.
und sehr viel Storyline-Relevantes im Grunde
Ja,
genommen.
das stimmt tatsächlich.
Was machst du da mit deinem Mikrofon?
Sorry, ich war ein bisschen am Fummeln. Musste das. Jetzt ist alles gut.
Ah, wunderbar.
Sorry.
Ja, also tatsächlich viel Storyline-Relevantes. Es werden wieder Dinge vorangebracht, die jetzt in Hamburg angefangen wurden und
Ja, was ja auch wichtig ist, weil dadurch, dass man halt keinen Shotgun mehr hat, muss man ja jetzt irgendwie die Dinge ein bisschen anders voranbringen. Und ja, das hat man eigentlich ganz gut geschafft. Also man hatte, ja, wie du sagst, eigentlich viele Matches, die halt irgendwie eine Story mit drin haben oder hatten. Von daher, also es war mehr so eine Story-Show als eine Show, wo es halt, also es war mehr um die Storys voranzubringen, als dass wir jetzt hier 5-Sterne-Matches oder sowas gesehen haben.
ja, das ist
Was ja
auch,
auch okay ist.
ja, das ist auch das, was diese Road to XY-Shows für mich sein sollten. Also
Genau, halt einen Hype für die Show, welche dann quasi am Ende dieser Tour kommt.
genau, das ist auch, glaube ich, das, was die WXW damit machen sollte. Weniger Shotgun, also nicht weniger Shotgun, weil gar kein Shotgun mehr, aber im Grunde genommen sind diese Road to Shows immer nur unregelmäßigere Shotgun XXL-Ausgaben.
Ja, im Prinzip ja schon, weil du hast ja die Segmente und so hast du ja zumindest auf dem VOD immer noch. Von daher ist es einfach nur eine Shotgun-Ausgabe, die jetzt dann halt einmal im Monat kommt oder in was für Abständen diese Shows halt sind.
Genau, wir hatten in 5 Tagen, Stand heute, ist ja auch die nächste und letzte Show vor der
Genau, stimmt.
Anniversary in Bielefeld.
Bielefeld.
Da müsste Flipper eigentlich hingehen. Ist ja für ihn quasi um
Also.
die Ecke.
Ja, aber meines Wissens ist er nicht da. Also ich hatte ihn letztes Mal gefragt. Ich glaube, er meinte, er wäre nicht da, weil er in Bielefeld auf dem Konzert ist.
Ah. Hat er auf jeden Fall die schlechtere Wahl getroffen, möchte ich behaupten, ohne zu wissen, wo er
Ja.
hingeht.
Ich weiß auch nicht, wohin geht, aber ja.
Ich würde sagen, reden wir gar nicht länger um den heißen Brei. Leute, die den Podcast regelmäßig hören, kennen das Spielchen. Ihr hört gleich die Ringglocke und ab dann wird gnadenlos drauf losgespoilert. Also am besten macht ihr jetzt auf Pause, geht auf WXW Now, guckt euch die Show an, es sind nur 2 Stunden, 10 Minuten. Und dann kommt er wieder und hört, was wir dazu zu sagen haben. Wunderbar, Ring, Glocke, ab. So, die Show an sich hat für mich als VOD-Zuschauer nochmal mit David Starr angefangen. Der, also im Grunde genommen war es nochmal der Clip, wie er Absolute Andy herausfordert. Von daher erwähne ich es einfach nur der Vollständigkeit halber. Direkt danach hatten wir dann das erste richtige Segment. Und zwar haben sich die Arrows of Hungary JFK vorgeknöpft. Bezüglich dem Finish aus Hamburg, was ja nicht ganz rechtens war. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst vor Icarus, als er plötzlich auf Ungarisch angefangen hat rumzufluchen. Da dachte ich mir auf jeden Fall, alles klar, Bruder muss los, will gar nichts mit dir zu tun haben.
Tschüss!
Ja, ich vermute mal, dass es fast besser war, dass es da keinen Untertitel gab. Aber ansonsten halten sie sich da wahrscheinlich offen, dass nochmal was zwischen den beiden Teams kommen wird.
Ja, klar.
Bevor wir dann das erste richtige Match hatten, nämlich Alexander James gegen Robert Dreisger, The Avalanche. Und The Avalanche konnte das Match für sich entscheiden. Wie fandst du das Match? Was fällt dir dazu ein?
Ja, erstmal kurz dazu. Das war für mich nicht das erste Match. Das war nämlich für mich der Semi-Main-Event bei der Veranstaltung. Ja, aber ich fand es ganz in Ordnung. Also war jetzt nichts außergewöhnlich Gutes, aber hat gepasst. Man hat, AJ hat hier schön die Beine von Avalanche geworkt. Ne? Halt so ein klassisches Groß gegen Klein Ding halt. Hat gut gepasst, hat ein bisschen auch versucht, glaube ich, seine Submissions anzusetzen dann.
Ja.
Also war so ein schönes eigentlich Big Man gegen Small Man, wobei ja Alexander James jetzt auch nicht so klein ist. Aber so ein Heavyweight gegen Leichtgewicht Ding halt. So. Also, du weißt, was ich meine. Ne?
Genau.
Dafür war es ganz gut, halt, hat eigentlich auch gepasst, wie gesagt, mit diesem Beinworken da von Alexander James, weil was macht man, wenn man ein Techniker ist gegen Heavyweight? Ja, du gehst halt gegen die Beine, damit der halt nicht mehr stehen kann oder sein Gewicht nicht mehr tragen kann. Passt also von daher, war ein cooles Match. Das Match hatte ja irgendwie auch eine Storyline, also ist ja diese Storyline von Avalanche gegen The Crown mit wechselndem Tag-Team-Partner, weil Julian Nero ja leider noch verletzt ist. Ja, von daher passt, war ein solides Match. War für dich ein guter Opener, für mich ein gutes Match vor dem Main Event. Also passt, wie gesagt, jetzt nichts übertrieben Gutes, aber war solide und
ja. Dran. Wobei mein Eindruck war, dass diese Schwächung des Knies, das Knie war ja vorher schon, das hat man unter dem Kniepad tatsächlich gesehen, schon getaped war.
Ja, stimmt, genau, stimmt.
Wurde zwar mit eingebaut, er greift das Knie an, aber ich hatte das Gefühl, dass es wenig Submissions in die Richtung gab. Das war halt,
er
tritt hier mal drauf und haut's mal gegen die Ringecke. Und Avalanche worked dann, hat dann auch eins mal geworkt, dass er jetzt nicht mehr anrennen kann oder ähnliches.
Stimmt, genau.
Aber da hat mir so ein bisschen die Konsequenz hinter gefehlt.
Oh. Ja, stimmt, er ist jetzt nicht in so ein Leglock oder in so eine Kniebar gegangen. Stimmt schon, das hätte man vielleicht ein bisschen mehr einbauen können. So im Nachhinein betrachtet, das stimmt.
Das war auch das, was ich dann in dem Moment erwartet habe, als ich nicht nur gesehen habe, dass das Knie getaped ist, sondern dass er auch darauf geht.
Ja gut, die Sache ist ja auch, wenn du schon aufs Knie gehst, dann benutzt es halt, solltest du es auch schon für Submission benutzen, sonst macht das ja halt auch irgendwie keinen Sinn, ne? Das ist halt wie, als würdest du gegen den Arm gehen die ganze Zeit und dein Finisher ist dann der Ankle Lock oder sowas halt.
Ja.
Naja, ja, das stimmt schon.
Ich hätte mir mehr Konsequenz gewünscht, aber ansonsten war es ein absolut solides bis gutes Match.
Ja, definitiv.
Kann man sich angucken. Für mich als VOD-Zuschauer ging es dann mit einer Ankündigung weiter. Und zwar, dass JFK ihre Tag-Team-Titles bei der 18th Anniversary in einem Gauntlet-Match gegen The Crown, Avalanche und Sitochi und zweimal Rice verteidigt. Also mal abgesehen davon, dass es tatsächlich jetzt Sitochi als dauerhafter Partner für Avalanche erstmal angedacht ist, zumindest bis zum Return von Julian Nero, freue ich mich auf dieses Match sehr. Ich glaube, das wird eine ordentliche Action. Das Segment ging aber noch weiter, denn Rise 2, habe ich es mir jetzt mal so notiert, nämlich Tarkan und Co.
Das Rise Wolfpack.
Ja, ich bleib bei Rise 2.
Ja.
Haben JFK auf dieses Match angesprochen und quasi einen guten Fight gewünscht. Also für Rise treten in dem Fall übrigens Tarkan und Damek an. Und ja, jetzt habe ich das Segment gar nicht mehr so genau vor Augen, außer dass halt natürlich für Rise Tarkan gesprochen hat. Für mich ein absoluter Promo-Gott im WXW-Kreis.
Wirklich sehr, sehr, sehr. Also mit eigentlich einer der besten in Promo, also eigentlich der beste mit in Promo, in Sachen Promos bei WXW im Moment.
Ja, weil es halt auch auf Deutsch rüberbringen kann. Also ich habe bei der deutschen Sprache da oft das Problem, dass ich nicht dieses Feeling habe, was ich habe, wenn ein Amerikaner eine Promo hält.
Ist halt schon was anderes, als wenn du die Leute immer auf Englisch sprechen hörst und dann halten die Leute auf einmal Deutsch auf Deutsch Promos. Das ist schon zum Teil sehr gewöhnungsbedürftig, vor allem weil man es ja eher aus dem amerikanischen Wrestling halt kennt und so. Aber das macht Tarkan sehr, sehr gut und auch sehr glaubwürdig. Also man nimmt ihm ab, was er da sagt.
Genau. Ich lieb's zumindest, dass der Kumpel aus Berlin kommt und einfach so einen Hamburger Kiez-Dialekt drauf hat. Das ist so... Ass. Naja. Ja. Im Anschluss daran sehen wir noch ein kurzes Segment zwischen Avalanche und Satoshi. Satoshi bringt Avalanche die aktuellen Zahlen und teilt ihm mit, dass die beiden dann bei der Anniversary-Show die Titles gewinnen werden. Auch nicht dramatisch, aber... Für mich ging es dann weiter mit Kellyanne gegen Chris Wolf. Kellyanne zusammen mit Alan Payne heißt er, glaube ich.
Ja.
Konnte das Match für sich entscheiden, nachdem Alan Payne die arme Chris Wolf von der Ringecke geschubst hat. Ja, Match war in Ordnung. Viel mehr kann und will und muss ich gar nicht, glaube ich, dazu sagen. Weiß nicht, ob du noch etwas dazu...
Das Match war halt, wie gesagt, okay, also es war jetzt unterer Durchschnitt, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt schlecht zu meinen, aber ja, war jetzt halt nichts Krasses oder Besonderes. Das Match gab es ja auch, glaube ich, einen Tag vorher schon mal in Hamburg. Ist, glaube ich, nicht auf dem VOD drauf gewesen, weil es in der Pre-Show war.
Genau.
Das war soweit, also war jetzt nichts Besonderes, muss man eigentlich nicht weiter drüber reden. Also es ist jetzt auch nichts, was in Erinnerung geblieben ist. Was mir halt nur ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Alan Payne viel Heelwork betrieben hat, also da auch viel, ich weiß nicht, ob man es auf dem VOD sieht, der ist aber halt viel mit den Fans, die halt neben ihm standen, interagiert. Und da gab es auch diesen komischen Spot, wo, ich glaube, Chris Wolf ihm den Becher mit den Eiswürfeln irgendwie aus der Hand gekickt hat.
Das hat man so tatsächlich gesehen, dieser kurze Augenblick mit Chris Wolf, aber ansonsten stand er vergleichsweise ungünstig, das heißt, da war nicht allzu viel zu sehen von.
Okay, da waren so in der einen Reihe waren halt ein paar viele, Mark-Fans, die halt da so gegen ihn halt rumgebrüllt haben und dem da auch relativ dicht an ihm dran standen und er hat das aber halt gut überspielt und gutes Heelwork da geleistet. Das fand ich eigentlich soweit ganz okay. Ansonsten vom Match, der Rest war halt, wie du gesagt hast, war jetzt nichts Besonderes. Da brauchen wir eigentlich nicht weiter drüber sprechen, denke ich.
Und dadurch, dass sie wieder gewonnen hat, hat sie sich jetzt auch einen Title Shot gesichert für die Anniversary gegen die gute Toni Storm. Dann wird mal wieder der nächste Toni zum Fraß vorgeworfen.
Ja, es ist halt wirklich so.
Dann hatten wir wieder ein paar Segmente. Wir hatten es ja vorhin schon angedeutet, dass es sehr viele Segmente gab. Tatsächlich auch gar nicht so viele auf YouTube. Nämlich unter anderem auch das folgende. Und zwar haben sich Tim Thatcher und Veit Müller unterhalten. Und der gute Tim hat Veit angeboten, bei der 18th Anniversary, und ich merke, mein TH wird irgendwie von Sekunde zu Sekunde schlechter, in der Ecke von Ringkampf zu stehen. Mit der Begründung, du willst von uns lernen, dann sei am besten so nah dran wie möglich. Und ja, das heißt...
Ja, das finde ich interessant.
Genau. Also dieses ihn heranführen an diese ganze Ringkampf-Thematik wird immer weiter fortgeschritten. Bin gespannt, wie lange es noch dauert, bis er offiziell auch die Raute auf der Hose trägt.
Ja. Also auf jeden Fall interessante Sache. Ich habe das ja das Segment ja nicht gesehen, da ich die Show nicht auf VOD gesehen habe, weil ich ja live da war. Finde ich halt sehr interessant, dass, also weil ich ja jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass man Fight dann in die Ecke von Ringkampf packt. Da bin ich auch mal gespannt, was Walter dazu sagt, weil Walter war ja immer so ein bisschen so dagegen, so mehr mit Fight zu machen, als Fight ja dann zum Beispiel angeboten hat, dass er ja im Team mit machen könnte. Und Timo war ja nicht so 100% abgeneigt und Walter war ja dann eher so komplett direkt so, ja komm, ihr Kid, beweist dich halt erstmal, bevor du jetzt hier, ich sag mal in Anführungszeichen, mit den großen Jungs hier abhängst. Und Walter war ja eher so negativ dagegen als Timo, der ja ein bisschen mehr positiv da, also mehr offen dafür war, quasi.
Genau, das ist tatsächlich auch eine, sehe ich als eine der großen Storylines erstmal für Anfang 2019. Die Frage ist halt, ob und in welche Richtung das Ganze enden wird. Es gibt für mich gibt es zwei mögliche Varianten. Variante 1 ist, dass Veit es schafft, Walter zu überzeugen und wir eine einfache, glatte Storyline haben, von wegen, hey, ich möchte dabei sein, ja, zeig erst mal, was du drauf hast. Okay, du hast es drauf, bist am Start. Oder dass wir am Ende vielleicht einen Heel-Turn von Veit Müller erleben, indem er sagt zu wegen so, ach, ich habe mir jetzt ein halbes Jahr abgemüht und plötzlich sagst du, ja, du bist super und mach doch mit. Leck mich am Arsch, Stuhl ins Gesicht.
Fände ich interessant. Tatsächlich spielt halt auch immer so ein bisschen so die Rolle, wie es jetzt halt so tatsächlich mit Ringkampf weitergeht, weil es gibt ja halt auch dieses Gerücht, dass Walter jetzt einen WWE-Deal unterzeichnet hat, beziehungsweise ich glaube, der hat ihn sogar tatsächlich schon unterschrieben. Wie auch immer, wie es da jetzt in die Richtung weitergeht, ob Walter dann noch Fulltime als Ringkampf-Member und ob oder ob und ob Fight dann wirklich so ein kompletter Ersatz wird oder ob er halt nur dazustürzt als dritter Mann. Interessant finde ich auch, was vielleicht Junior zu dem Ganzen zu sagen hat, der ja auch bei der Anniversary dabei ist und auch mehr oder weniger noch halt Mitglied von Ringkampf ist.
Genau, also
Und auf.
er wird, glaube ich, offiziell auch noch als Ringkampfmitglied geführt.
Genau. Und dass vielleicht dann auch so Junior vielleicht der Kleine ist, der dann Walter dazu überredet, dass vielleicht Fight ins Team aufzunehmen.
Also ich denke sowieso, dass wir Junior öfter sehen werden in Zukunft. Denn so wie
Ja,
ich gehört
definitiv.
habe, ist er jetzt nicht mehr bei NXT in Amerika, sondern in UK am Start. Zumindest wurde ich da im
Dann.
Ringfuchs-Podcast gespoilert, dass er zumindest bei den Tapings irgendwie war. Ebenso
Ja,
wie
dann.
Fabian Aigner.
Ja, dann wird man ihn wahrscheinlich schon öfter auch nochmal hier sehen, dass er dann ab und zu mal vielleicht vorbeischaut, zumindest bei den größeren Events dann. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man das dann. Also, dass man ihn dann nochmal rüberschickt ein paar Mal. Zumal es ja wohl auch so scheint, dass WWE und WXW da eine gute Kooperation und eine gute Beziehung zueinander zu haben scheinen. Von
Eben.
daher würde ich das auch nie komplett ausschließen. Ja, würde mich freuen, den Jungen mal wieder öfter zu sehen. Ich bin ja auch, freue mich sehr, sehr, dass er bei der Anniversary dann dabei ist.
Ah, also da war für mich persönlich der größte Pop, den ich jemals beim Wrestling erlebt habe, als letztes Jahr bei der Anniversary er schon überraschend aufgetaucht ist.
Ja, mit Tisha, das war echt geil.
Genau, auch wenn ich das da noch nicht so lange im Wrestling drin war, aber ich wusste halt, Tisha und er sind die Jungs, die es nach Amerika geschafft haben aus der WXW.
Na, das war schon echt krass.
Und ja, das war schon gut. Von daher, wie haben Flipper und ich das so schön in der letzten Ausgabe immer gesagt, wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Ja.
Nur, dass das letzte Folge eher daran lag, dass zwei Leute einfach nicht auf der Höhe waren. Aber gut. Weiter ging es mit einem kurzen Lucky Kid Interview. Nicht weiter erwähnenswert eigentlich. Er wurde gefragt, wie er sich denn oder ob er sich auf das Match gegen Thatcher konzentrieren kann mit der Rise-Geschichte im Hintergrund. Er sagt, er kann das. Nicht weiter relevant. Relevanter schon eher die Promo von Tarkan im Anschluss, in der er uns erklären will, dass er schon immer der wahre Anführer von Rise war. Weder ein Chris Colen noch ein.
Bad Bones.
Scheiße. Bo John Klinger, so heißt er, waren jemals wirklich die Anführer, sondern er war es schon immer. Diese Promo ist auch, glaube ich, bei YouTube zu sehen, oder?
Genau.
Ja, kurbelt noch mal weiter die Wer ist Rise Storyline an.
Kurze Frage dazu an dich. Hast du auch dasselbe Gefühl, dass diese Storyline in einem bestimmten Match endet zwischen den verschiedenen Rice-Fraktionen irgendwann später.
Ich gehe davon aus, dass wir ein Six-Man-Tag im Käfig bei der Back to the Roots sehen werden.
Ja, da wollte ich drauf hinaus, genau. Da gehe ich nämlich auch stark von aus.
Man hat halt jetzt so schon mal 3 gegen 3. Man muss da jetzt nicht gar nicht nochmal irgendwie ein 4 gegen 4 draus machen, künstlich.
Nee, nee.
Das Match steht eigentlich schon, es ist nur noch nicht angekündigt, behaupte ich.
Ja, quasi ja schon. Dadurch, dass es ja bei der Anniversary auch kein... Also es gibt Aufeinandertreffen zwischen den Gruppierungen, aber kein so direktes halt zwischen allen Beteiligten halt gegeneinander. Und ich denke, das wird man dann im Januar wohl nachholen.
Genau. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich eigentlich Tarkan gegen Lucky Kid im Käfig sehe. Im Singles-Match. Und jetzt halt, ja, jetzt haben wir doch Rice gegen Rice und... Also,
ja.
Es ist für mich ein No-Brainer, das so zu booken.
Ja, das ist nur eine Frage der Zeit im Prinzip, bis das angekündigt wird.
Genau. Dann für dich der Main-Event, für mich Match Nummer 3. Rematch vom Karat 2018, Lucky Kid gegen Tim Thatcher. Und für mich war das mit das stärkste Match am heutigen Abend, hätte ich jetzt fast gesagt, aber...
Ja, definitiv.
Bei der Show.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde es immer sehr gut zu sehen, dass Lucky nicht nur dieses Comedy und ein bisschen Action-Spots machen kann, High-Flying, sondern dass halt auch so ein Ground-Game von Tim Thatcher zumindest mitgehen kann.
Ja, definitiv. Und er hat ja dann auch, macht er ja sonst immer diesen Antis nur vom Dive und lässt sich dann hinfallen. Und diesmal hat er den Dive ja durchgezogen nach draußen gegen Thatcher.
Genau, das ist meine Variation. Am Brechen mit den Erwartungen des Zuschauers.
Genau, dass man auch mal dann so ein bisschen doch in die Serious-Schiene mit ihm gehen kann und nicht nur immer den Quatsch machen und sowas. Ja. Und man hat Lucky ja dann auch zum Teil so dargestellt, dass er halt, wie du schon gesagt hast, dass er halt Thatcher zumindest kurz halt ebenbürtig war.
Genau, es baut für mich Lucky Kid immer weiter auf.
Ja,
mein Tipp,
das ist ja auch.
Mein Tipp ist ja tatsächlich mittlerweile, dass er sich auch die Shotgun Championship jetzt holen wird.
Ich hoffe doch.
Ich hatte mit Flipper die Diskussion, ob er nicht vielleicht mittlerweile schon zu groß ist für den Shotgun Championship. Das hat den ein bisschen überstrahlt.
Ja, könnte sein. Andererseits hilft es ihm dann auch doch nochmal, wenn man ihm den Titel gibt, sodass er halt. Dann doch nochmal elevated wird, weil er halt dann endlich mal Singles-Champion ist, was er in der WXW noch nicht war. Und, na, ich sag mal, besser so, als ihm dann direkt den Unified-Titel hinzuwerfen, ne?
Genau, tatsächlich Unified, also für mich steht er momentan so ein bisschen dazwischen. Für den Shotgun-Champion ein bisschen zu groß und für den Unified-Champion ein bisschen zu klein. Und wenn er jetzt den Unified-Championship sich holen würde, dann kann das halt auch ganz, ganz negativ für ihn ausgehen, wenn das nämlich...
Ja.
Ihn nicht eben weiter hochzieht, sondern ihn eher dadurch schwächt, weil er nicht als starker Champion auftreten kann.
Eben. Und dann würde ich ihm lieber so einen kurzen, vielleicht einen kurzen, kleinen, so einen Fighting Champion Run halt geben als Shotgun Champion. Ich denke, das passt ganz gut. Die Fans würden es, glaube ich, lieben.
Ja.
Und von daher ist man da, glaube ich, gut mit bedient. Und ich denke mal, so im nächsten Jahr, so gegen Mitte, Ende nächsten Jahres, kann man ihn immer noch Richtung Main Event dann halt pushen. Das wird dann, denke ich, immer noch nicht zu spät sein. Das passt. Die Sache ist halt die, man kann halt auch nicht zu viele Leute gleichzeitig wieder hoch in den Main Event pushen. Man ist ja im Moment dabei, Bobby als dauerhaften Main Eventer aufzubauen. Und wenn man dann jetzt noch Lucky dahinterher packen würde, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel.
Ja.
Weil du musst die Leute dann ja auch in vernünftigen Main Event Programmen unterbringen. Und dann alle immer gleichzeitig dann irgendwie vernünftig in vernünftige Fäden unterzubringen, ist ja dann auch nicht so einfach. Zumal ja diese Rice gegen Rice-Fäder oder Lucky gegen Tarkan muss ja dann irgendwann auch mal zu Ende sein. Also das können sie ja nicht noch das komplette nächste Jahr jetzt ziehen. Ich hoffe zumindest, dass sie das nicht tun.
Nein.
Und von daher muss es ja dann da irgendwann auch in weitere Richtungen, auch für die anderen Rice-Mitglieder, also Bouncer und Kiev sind ja quasi, seit sie das eigene Rice sind sie ja nur mit den anderen Rice-Leuten beschäftigt, mit einer kleinen Unterbrechung mit dieser Fehde gegen JFK. Aber mehr oder weniger ist ja seit diesem Rice-Split, also seitdem Bones und Mac weg waren, gab es ja nie so einen richtigen Abschluss. Und dann haben ja Lucky und Bouncer und Kiev und kurzzeitig ja noch mit Tarkan ja noch alleine als Rice weitergemacht. Dann hat das ja auch aufgehört, als Tarkan dann da weg war. Also das muss jetzt ja dann irgendwann noch mal langsam so ein Ende finden, was ja dann vermutlich dann auch im Januar tun wird.
Diese Bouncer-John Klinger-Geschichte, auch der größte Cultus Interruptus der WXW-Geschichte, glaube ich.
Ja, es hat halt leider überhaupt nicht funktioniert, ne?
Ja, weil halt Bouncer ja diesen Push hatte, durch Shotgun, trotz Verletzung, einfach immer mehr Richtung Main-Event tatsächlich schon fast geschielt hat.
Ja, tatsächlich.
Und ist einfach dieser Moment, glaube ich, beim Karat, wo Bouncer sich endgültig gegen Klinger und Rice stellt.
Ja.
Eigentlich was Großes aufbaut und dann ist halt Bouncer aus für uns Fans nicht bekannten Gründen raus. Ich habe jetzt schon verschiedene Gerüchte gehört, aber die sind mir auch egal, wenn irgendwann irgendwer was dazu sagen will öffentlich, dann soll er das bitte tun. Aber ansonsten werde ich mich dann nicht großartig an irgendwelchen Gerüchte-Küchengeschichten beteiligen.
Und ja.
Mein Tipp ist, dass er noch bevor Lucky Richtung Main Event geht, wird man jetzt erstmal Tarkan in den Main Event stellen. Ja, weil vermutlich. Man hat momentan natürlich Andy als Heel und dagegen stehen aktuell drei Faces mit Ilja, mit Bobby und besser David Starr. Und da muss dann erstmal, glaube ich, wieder ein Heel nachkommen.
Ja.
Ich habe ja persönlich. Zum Unified Championship kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch. Machen wir das jetzt erstmal noch nicht weiter. Ja. Kommen wir lieber zum nächsten Match, würde ich sagen.
Ja,
mit gerne. Einem sehr, sehr schönen Debüt, nämlich Coast to Coast gegen Timo Thijs und Norman Harris. Und ich muss sagen, Norman Harris, erste Mal, dass ich ihn auf der WXW-Bühne gesehen habe. Ich habe ihn schon mal bei einer Academy-Show gesehen. Und der Kumpel macht sich richtig gut. Also.
Ja. Ja, definitiv. Ich war auch überrascht. Das war für mich das allererste Mal, dass ich ihn überhaupt gesehen habe. Und dafür, dass er erst. Ich glaube, der hatte tatsächlich sein Debütmatch erst. Also sein komplettes Wrestling-Debüt erst dieses Jahr.
Genau, und das war dieses Jahr bei einer. Academy-Show, wo ich ihn gesehen habe.
Ja, und dafür ist es doch echt gut. Also, es ist jetzt nicht überragend oder perfekt oder was. Aber für die kurze Zeit, die der halt das macht, fand ich das schon beeindruckend. Also, definitiv. Klar, so ein paar Sachen kann man immer noch feilen. Ist auch ziemlich groß, finde ich.
Ja, das wirkt also schon so, als wäre er ein Big Man. Gerade im Vergleich zu Timo Thijs, der dann im Vergleich etwas kleiner ist.
Ja, und also ich war schon ziemlich positiv überrascht und ich fand es auch ganz cool, dass man so gesagt hat, am Anfang so, ja, hier, das Coast-to-Coast letztes Match jetzt und die haben sich die beiden Leute aus der Academy ausgesucht, weil die haben am meisten mit denen trainiert und deswegen haben die sich die beiden ausgesucht als ihre letzten Gegner.
Ja. Und
fand ich ja nochmal so ein cooles Ding.
Und tatsächlich hat Norman Harris, glaube ich, jetzt schon mehr Storyline in seiner jungen WXW-Karriere als ein Julian Pace, der schon länger im Main-Roster in Anführungsstrichen aktiv ist.
Ja, ja, tatsächlich.
War das ja auch eine schöne Symbiose da zwischen dem Heel Timo Thijs und Norman Harris, der halt ganz, ganz deutlich als Face agiert hat.
Ja, es war cool gemacht, haben sie beide auf jeden Fall nett gemacht, dann Timo ja auch mit dem hier, komm, halt ihn dann in den Seilen fest, während ich ihn angreife und Norman hat dann gesagt, nee, ich mach das nicht, ich will hier fair kämpfen, nee, und dann hat das dann schlussendlich doch gemacht, weil Timo Thijs ihn angebrüllt hat. Und so, aber dann hier doch genauso oft eher auf die straighte, faire Schiene. Und Timo Thijs war ja dann auch eher so, ja komm hier, was soll ich jetzt mit dem hier Team hier? Hat sich dann auch ja ein bisschen ein, zwei Mal selber eingewechselt und dann hier auch einen auf so gemacht, ja komm, ich bin hier was Besseres als du. Du bist jetzt hier nur der kleine Popel da aus der Academy und ich bin jetzt hier der Star im Team quasi so einen aufgemacht. Und ja, hat gepasst, die Dynamik war eigentlich ganz cool zwischen den beiden.
Genau, ich glaube, dass da werden wir auch nochmal das ein oder andere Match von sehen. Zumindest ja, erstmal in den Pre-Shows. Wir sehen ja auch Julian Pace gegen Timo Thijs in der Pre-Show zur Anniversary.
Genau. Ist für mich zwar so ein bisschen so ein Downgrade für Julian Pace, weil der ja jetzt schon eigentlich mittlerweile in den Main-Shows ist, aber ja gut. Man braucht halt irgendwie einen Gegner dann für Timo Thijs nochmal.
Genau.
Von daher passt es eigentlich schon.
Wir hatten auch kurz danach tatsächlich, zumindest im VOD, ein kurzes Segment zwischen Norman Harris und Julian Pace, wo sie kurz über das Debüt geredet haben, wo Pace ihm mitteilt, so, aha, mit Timo hat er auch schon ganz oft Probleme und ich kriege ihn da jetzt zum Glück endlich nochmal in die Finger bei der Anniversary. Von daher mal gucken.
Ist ja auch halt quasi so eine Academy-Fehde halt so, ne? Also so Julian Pace und Norman Harris sind so ein bisschen so die Musterschüler, diese Straight-Schüler so ein bisschen, die halt das Ganze vernünftig angehen und Timo, das heißt, ist halt so der Heel, so ein bisschen, der daran so ein bisschen über Umwege versucht dran zu kommen und sowas halt so. Von daher passt halt schon, das ist halt so gut gegen böse aus der Academy halt. Von daher passt's.
Genau. Ich sehe da auf jeden Fall für alle tatsächlich eine größere Rolle im nächsten Jahr.
Ja, definitiv.
Ich glaube, da werden wir noch einiges erwarten können.
Na klar, definitiv.
Dann hatten wir noch ein weiteres Segment, bevor wir zum nächsten Match kommen, nämlich JFK, die sich auf typische JFK-Art und Weise über ihre Gegner bei der Anniversary im Gauntlet-Match lustig machen. Ah, typisch JFK halt.
Ja, aber nicht weiter. Klassisches Heel-Ding halt mit, das sind eh alles Loser, gegen die wir da kämpfen und das wird kein Problem von sein, wird easy, haben sie gesagt, für die beiden halt in dem Gauntlet-Match.
Genau. Nächstes Match?
Also.
Wollen wir gleich zum nächsten Match kommen oder möchtest du noch etwas zu JFK
sagen? Nee, alles gut, mach weiter.
Alles klar, gut. Dann haben wir Ivan Kiev gegen Marius Al-Ani. Ivan Kiev. Kurz einen Aussetzer im Kopf gehabt. Ivan Kiev hat das Match gewonnen. Via Disqualification, nachdem Marius Al-Ani erst Pete Bouncer, und dann eben Ivan mit dem Gürtel vor den Augen des Refs ausgenockt hat. Möchtest du irgendwas zum Match sagen?
Erstmal dazu vielleicht kurz, es war kein Titelmatch, also trotzdem die Disqualifikation, es war ein Non-Title-Match.
Genau.
Also ging nicht um Al-Anis Shotgun-Titelmatch, ja, war auch ein solides Match halt. Bouncer war ja auch ringside, wie gesagt, das wurde dann ja auch niedergesprägt. Ich denke, damit hat man eigentlich ganz gut gespielt mit dieser Geschichte da halt. Hat die Fehde halt noch ein bisschen weiter gestreckt halt zwischen den beiden Teams. Von daher passt halt alles.
Wunderbar. Es ging auch tatsächlich direkt Schlag auf Schlag weiter. Denn nach einer kurzen Promo von Tarkan Aslan, in der er ein bisschen Pete Bouncer herausfordert, gab es direkt ein Match zwischen den beiden, bei dem Tarkan Aslan siegreich hervorgehen konnte. Denn er hat die Ablenkung durch Damek, der sich mal eben ganz kurz auf die Videoleinwand gehackt hat, genutzt, um Pete mit dem Schlagring niederzuhauen. Tatsächlich fand ich von beiden Matches, in dem Fall fand ich, das ist das bessere Match. Was tatsächlich auch an Tarkan Aslan liegt, der einfach in meinen Augen richtig gut ist.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Witzig finde ich dazu, ich glaube, dass sie dieses Finish mit diesem The Mac-Einspieler, dass sie das schon mal bei einer Köln-Show hatten, bevor Mac sich verletzt hat.
Ja, tatsächlich.
Da hatten sie das relativ ähnlich gemacht. Das war auch in einem Bouncer-Match. Kann sein, dass es ein Tag-Team-Match dieses Mal war, da bin ich nicht ganz sicher. Zumindest kam da auch diese Ablenkung mit dem Einspieler und dann wurde Bouncer auch gepinnt. Fand ich sehr witzig halt irgendwie, dass man das halt nochmal wiederholt hat. Aber es ist ja auch quasi dann die direkte Fortführung dieser Fehde. Oder es ist ja quasi die gleiche Fehde eigentlich. Von daher passt das so schon.
Richtig, es ist die gleiche Fehde, die jetzt nur wieder im größeren Gespann fortgeführt wird, nachdem es ja zwischenzeitlich nur Lucky gegen Tarkan gab und jetzt halt 3 gegen 3.
Findest du eigentlich auch, dass Marius Al-Ani in diesem Rice-Ding irgendwie, ich will nicht sagen unpassend ist, aber so, es wirkt sehr, sehr komisch.
In meinen Augen ist Marius Al-Ani überall zu viel. Ich finde, der wirkt überall wie ein Fremdkörper. Body nervt mich, aber es nervt mich nicht auf die JFK-Art und Weise, sondern...
Ja genau, es nervt nicht, weil er ein guter Heel ist, sondern der nervt halt, weil es ätzend ist.
Richtig, also es war schon Mich hat er schon als Face genervt, als er mit Absolute Andy gefehlt hat, wo er auf Ninja macht, aber mit einer Samurai-Rüstung und so einem komischen Reishut, der nichts mit Ninjas zu tun hat, zum Ring
kommt. Ja, das ist ganz furchtbar.
Das war... Da hat er sich spätestens bei mir ins Ausgeschossen. Und jetzt auch als Heel kann ich ihn halt auch irgendwie nicht ernst nehmen. Er ist ein guter Catcher, er hat einen guten Buddy. Was man ihn halt wirklich anerkennen muss. Also, ich werde in meinem Leben nicht ansatzweise in die Richtung von diesem Körperbau kommen. Aber charaktertechnisch, er hat immer noch nichts gefunden, womit er mich überzeugt.
Nee, es wirkt doch so total deplatziert, so bei dieser ganzen Rise-Geschichte, da war ja, wie du schon angesprochen hast, diese Promo, wo Tarkan halt erzählte, dass er halt die ganze Zeit der Drahtzieher war und Mac war halt nur so hinter dem, okay, das ist ja Macs Gimmick in Rise, dass er halt quasi keine Emotionen zeigt und nichts sagt.
Außer ab und zu mal, wir sind Rise.
Ja, genau. Aber halt Arnie steht halt eigentlich nur da und das, obwohl er Shotgun-Champion ist, ne, ist halt Tarkan immer noch der Star in diesen Promos, wenn die halt zusammen sind.
Auch zu Recht.
Klar, Tarkan ist absolut fantastisch. Definitiv. Es sieht sehr, sehr komisch aus, wenn dann Al-Ani diese Rice-Pose macht mit dem Finger. Das ist wirklich sehr, sehr ungewohnt irgendwie.
Das ist nicht nur ungewohnt, er kriegt es auch einfach nicht geschissen, das so rüberzubringen, dass ich ihm das abkaufe.
Punkt. Nee, definitiv nicht. Und ja, man hat versucht, halt den ein bisschen halt interessanter zu machen durch diesen Heel-Turn. Hat auch meiner Meinung nach nicht so wirklich funktioniert, weil halt auch dieser Turn beim Shortcut zu Tarkan halt war halt auch irgendwie komplett sinnlos einfach, keine Ahnung, also so aus dem Nichts halt. Ja. Aber nicht so positiv aus dem Nichts, so als Schocker, sondern das war halt so, was?
Ja, es hat mich eher so, hä? Was? Warum? Geh weg!
Ja.
Mach deinen Scheiß anders.
Ja, hau mal ab, ja?
So hat's mich zurückgelassen. Schon das Finish in seinem Match gegen Bobby Ganz, wo er den Gürtel gewinnt. Da hätte man erst mal drauf aufbauen können oder sollen, um ihn als Heel zu etablieren und ihn nicht direkt hinter einem Tarkan zu stellen. Und hinter einem Tarkan sieht einfach jeder blass aus.
Ja, klar, weil Tarkan halt das Spotlight für sich alleine nimmt.
Und das halt auch absolut verdient hat, muss man ja dazu sagen.
Also definitiv, klar. Ja. Deswegen, mal gucken, was da noch so weitergeht. Und vor allem, wie es dann halt weitergeht, wenn jetzt... Also ich gehe ja mal davon aus, dass es nach der großen Käfigschlacht, die es ja dann höchstwahrscheinlich geben wird, haben wir schon eben drüber gesprochen, wird es ja dann wohl nur noch ein Rise geben. Oder zumindest eine Gruppierung, die halt Rise heißen wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir dann immer noch zwei Rise haben. Und mal gucken, in welche Richtung es dann halt geht mit den Heels und wie das dann mit Tarkan und Al-Ani weitergeht und sowas alles.
Ja, meine Vermutung ist ja in der Hinsicht, dass Tarkan das ganze Ding entscheiden wird in der Käfigschlacht, dass er die entscheidende Submission anbringen wird und dadurch dann Rise aufgelöst wird, also das Original Rise, nennen wir es jetzt mal, ist allein schon original, weil da kein Maus Alani mit rumläuft.
Ja, klar.
Dass das Original Rise sich dann trennen wird, dass Lucky als dann hoffentlich amtierender Shotgun-Champion seinen eigenen Weg geht und wir vielleicht, und das ist ja so ein bisschen meine Hoffnung, das habe ich im letzten Westside Stories Podcast schon angeklingen lassen, wir vielleicht zum Sommer oder zum Mitte der ersten Jahreshälfte vielleicht Pete und Ivan als Purge Club in der WXW sehen werden.
Das wäre natürlich ziemlich geil.
Ja, ich meine, ich konnte den Purge Club noch nicht live sehen, aber alles, was ich davon bisher mitbekommen habe, habe ich halt extrem Bock drauf und das scheint auch eher so ein Sanity-mäßiges Gimmick zu sein.
Ja, schon.
Die du halt irgendwie auch gegen Heels stellen kannst. So, du.
Ja, definitiv, genau so. So quasi so die Oberheels, also die halt Faces und Heels gleich verkloppen einfach.
Richtig.
So habe ich das halt auch wahrgenommen. Schön mit den Norddeutschland-Baseballschlägern. fände ich ziemlich geil und ich denke, es macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, den Heel-Part von Rise so als Gruppierung erhalten zu. Ja, weil Rise war halt ja vom Anfang her auch eine Heel-Gruppierung. Und ich glaube, langfristige Heel-Gruppierungen machen mehr Sinn als langfristige Face-Gruppierungen. Also abgesehen von Ringkampf jetzt. Aber, also ich denke, dass man als Face-Gruppierung eher eine größere Zukunft hat, als man das als eine Face-Gruppierung hat.
Absolut, da würde ich vollkommen mitgehen. Verlassen wir allerdings Rise gegen Rise und kommen wir zur WXW Unified World Wrestling Championship. Und im Gegensatz zu den meisten Wrestlern kriege ich sogar den Namen richtig hin.
Das ist der Punkt. Das ist mein ganz großes Manko dabei. Der Name ist nicht so schwer, ne? Das ist ein ungewöhnlicher Name für einen Wrestling World Title, aber der ist nicht so schwer. Und viele Wrestler kriegen diesen Namen einfach nicht gebacken. Ich verstehe das nicht.
Ja. Denn David Starr hat nämlich mehrfach in einem Segment falsch gesagt, aber auch mehrfach richtig. Nämlich ein kurzes Streitgespräch mit dem guten Andy gehabt. Und ich will nach diesem Gespräch unbedingt, ich will es wirklich aus ganzem Herzen, dass David Starr einfach Andys alten, knöchrigen Arsch tritt.
Ja, ich war ja sowieso schon, also ich habe mich gefreut, als sie das Match angekündigt haben. Und das war aber einfach das perfekte Hype-Video für dieses Match.
Voll.
Das war so großartig von beiden, wirklich.
Genau, wir hatten auch später noch ein kurzes Segment, das hast du, glaube ich, als nur Live-Zuschauer nicht mehr gesehen. Nämlich ein kurzes Gespräch zwischen Ilja und David Starr, bei dem Ilja auf den guten David zugekommen ist und ihm sagt, ich find's gut, dass du auch dich gegen das Arschloch Absolute Andy auflehnst und ich glaube, du kannst ihn wirklich schlagen. Ich bin jetzt gescheitert, aber du packst das. Und David Ilja ein Titelmatch verspricht, wenn er denn den Titel gewinnt. Also der erste Shot auf den Gürtel geht dann quasi an Ilja.
Nice. Das allein freut mich dann auch schon, weil ich glaube, das letzte Mal, als wir David Starr gegen Ilja gesehen haben, das ist auch schon 2,5 Jahre her.
Zumindest bei WXW.
Ja, bei WXW, ja, klar. Das, ja, genau, bei Progress hatten wir das ja letztens.
Genau.
Aber ist dann ja auch wieder was anderes. Also ein Match bei Progress ist ja dann anders als ein WXW-Match, auch wenn es das gleiche Match quasi ist.
Der Stil ist halt ein bisschen anders.
Genau. Und von daher könnte das bestimmt... Und dann, vor allem, wenn dann noch der Titel im Spiel ist. Und ich fände es halt wirklich sehr, sehr geil. Also ich mag David Starr sehr, sehr gern. Ich weiß, der wird von vielen Leuten aus mir unbekannten Gründen nicht so sehr gemocht. Aber ich mag David Starr sehr, sehr gern und ich würde mich echt mega freuen, wenn er den Titel holt.
Ich verstehe auch nicht, wie man einen David Starr nicht mögen kann.
Ich verstehe es halt auch wirklich nicht, nee.
Ist mir ein Rätsel, weil er ist im Ring super, er kann viele verschiedene Stile mitgehen, sowohl das technische Thatcher-Game, nenne ich es jetzt mal. Ja. Er kann aber auch mit einem Lucky Kid ein grandioses Match haben, wo es dann eher um High-Flying und Spot-Wrestling geht. Und er kann halt, wie wir es bei der World Tag Team League gesehen haben, halt auch den Davy Deathmatch rausholen.
Ja, definitiv. Also von daher, ich kann es auch nicht verstehen, aber naja.
Ja. Ich will es auf jeden Fall unbedingt.
Ja.
Ich hatte es mit Dida, um mal wieder auf die letzte Folge West Side Stories zurückzugreifen, auch schon, dass wir beide gesagt haben, dass wir es ihm gönnen würden. Und nach diesem nach diesem Segment, so rum, will ich es halt auch einfach unbedingt.
Also ich auch, absolut. Und ich habe auch richtig Bock jetzt auf das Match. Das war, wie gesagt, also das optimale Segment, einfach um das Match nochmal gut aufzuhypen.
Ich liebe halt die Intensität von Davey in dem Moment und den irgendwie hektisch wuseligen Andy.
Ja, es ist großartig.
Hat absolut gepasst.
Ja.
Den guten Andy habe ich dann auch in meinem Main-Event gesehen, nämlich Six-Man-Tag-Team-Action. Denn Andy hat sich mit JFK zusammengetan, während Ilja sich die beiden Kumpels aus Ungarn geschnappt hat. Und die haben ein ordentliches Match abgeliefert, möchte ich sagen.
Ja, war echt gut. Also, gibt ja manchmal so Six-Mans, die sind dann nur so... da wird dann so ein bisschen so durchs Netz geschleift. Aber das fand ich echt gut. Hatte auch eine relativ gute Länge, meine ich.
Das ging insgesamt mit dem Brawl vor dem offiziellen Start tatsächlich insgesamt fast eine halbe Stunde, glaube ich.
Also ja, finde ich, ist eine ordentliche Zeit für ein... klar, hätte man jetzt nicht so überdrehen müssen, aber fand ich eigentlich in dem Moment okay. So hatten alle sechs Leute... ihre Spots, gab so viel hin und her, hat eigentlich gut gepasst. Fand ich auch so von Ilja und die Arrows haben gut zusammengearbeitet, also gut als Team harmoniert. Und das Heel-Team mit Andy und JFK hat auch gepasst. Das gab es ja jetzt schon ein paar Mal. Ich glaube, bei irgendeiner Road to Show gab es das schon mal im Six Man. Da hatte Ilja dann andere Partner.
Ja, tatsächlich, das war aber, glaube ich, noch Shotgun.
Ja, das kann sein, genau. War, glaube ich, auch sogar auch in Köln bei irgendwelchen Shotgun-Tapings oder sowas.
Genau.
Stimmt, da war es der alte Cerberus, Ilja und Monster Consulting gegen
Richtig.
JFK und Andy. Von daher haben die ein bisschen, ich sag mal, Erfahrung zusammen und sind ja auch gute Heels, von daher passt das immer gut zusammen. Ja, war ein cooles Match.
Ja. Allerdings eine Sache, die ich bei der WXW noch nie verstanden habe, kam mal wieder zum Vorschein. Dieses Geldstrafending, ne?
Das ist ganz furchtbar.
Es, vor allem, ja, 50 Euro. Hä? So, das
Ja,
ergibt
das
wirklich
ist.
keinen Sinn.
Vor allem muss man es, entweder wenn man es macht, dann muss man das kontinuierlich durchziehen und das immer machen, wenn es sowas gibt halt. Und nicht dann
Richtig.
mal so alle 2 Jahre einmal oder so. Und vor allem war es halt, es war ja eine Geldstrafe gegen Ilja, glaube ich, ne?
Ja, weil Ilja
Und.
irgendwie sich auf der Ringecke oder in seiner Ecke beschwert hat oder mehrfach versucht
Ja.
hat reinzugehen.
Und das ist der Punkt. Der hat sich nur beschwert. Der hat nichts gemacht. Der hat nichts Verbotenes gemacht. Der hat niemanden illegal angegriffen. Der hat keine Gegenstände benutzt. Der hat nicht irgendjemanden im Seil gewürgt oder sonst irgendwas, sondern der hat sich nur beschwert, dass die Heels unfair angreifen. Also hat er im Prinzip ja nichts Falsches gemacht und kriegt dafür dann trotzdem eine Geldstrafe.
Ist absolut nicht nachvollziehbar, warum dem so war.
Ja.
Also.
Und ich finde es auch großer Quatsch. Das sollen sie bloß nicht irgendwie wieder dauerhaft einführen mit diesen Geldstrafen. Das ist wirklich großer Quatsch.
Voll. Also, das braucht es halt auch nicht.
Nee.
So, weil, wie du schon sagst, entweder du musst das durchziehen in fast jedem Match.
Ja.
Und es nimmt halt auch die Dynamik raus, finde ich.
Ja,
Weil
klar.
es ist jetzt auch nichts, wo man als Fan da schon denkt sich, oh, krass, sondern,
Ja. Oh, scheiße, jetzt muss er 50 € zahlen. Was macht denn der jetzt?
oh Gott, er wird auf der Straße leben. Was macht
Ja.
der arme
Der
Konstantin?
arme. Ich wollte gerade sagen, der arme Konstantin kriegt nichts zu essen jetzt.
Das ist genauso ein Bullshit wie diese Interims-Championship-Geschichte. Also.
Ja, fangen wir da bitte gar nicht erst von an, sonst muss ich wieder weinen und kotzen zur gleichen Zeit. Das war wirklich ganz furchtbar.
War hier auch schon ein Podcast-Thema, von daher schließen wir
Ja.
das an der Stelle lieber ab. Was mir gerade aufgefallen ist, weil ich wollte gerade eigentlich nachschauen, ob die WXW die Länge des Matches bekannt gegeben hat. Und was hat es mit dem IWS Offer Match Italian Dream gegen Deimos auf sich?
Ach, das war gar nicht auf dem VOD drauf.
Nein, ab null. Deswegen war ich gerade
Oh.
etwas irritiert.
Ja, das war halt quasi so ein kleiner Hype, weil ja jetzt ab dem 1.12. nochmal 5 oder 6 neue Promotions auf WXW Now dazugekommen sind. Und eine dieser Promotions war halt die IWS aus Italien. Ja, und dann gab es halt so ein kleines Match zwischen zwei Wrestlern von dem Italian Dream,
Ah.
den du vielleicht kennst, wenn du bei der Wrestling Deutschland Show warst.
Nee, ich war leider letztes Jahr nicht beim Karat. Das
Ach so,
Karat
ach stimmt, du warst ja.
2019 wird mein erstes Karat tatsächlich.
Ach so. Ja, oder falls du Wrestling-Kult Shows schon mal gesehen hast, da ist ja wohl auch öfter am Start. Und also sind dann, wie gesagt, halt auch zwei italienische Wrestler, die halt aus dieser Promotion kommen, hat man so ein kurzes Offer-Match. Überrascht mich doch jetzt tatsächlich sehr, dass es das nicht auf WXW Now gibt, weil es ja die Promotion ja jetzt auf WXW Now gibt.
So, ich schaue gerade mal, wer denn der Italian Dream ist. Weil ich war einmal in meinem Leben bei Wrestling Cult und habe mich damit für immer von Wrestling Cult distanziert. Die sehen mich auf jeden Fall so schnell nicht nochmal wieder, außer sie packen ein Dream Match für mich zusammen.
Also bist du beim Karat auch nicht bei dem Frühschoppen-Event von denen dabei?
Nein, ich werde ausschlafen. Tatsächlich. Also, nee. Fangen wir nicht mit Wrestling Cult an. Also war für mich ganz schlimm. Ich bin sogar früher gegangen. So.
So wie ich aber gehört habe, warst du da wohl nicht der Einzige. Also beim Karat sind da wohl auch viele Leute, da war wohl auch so ein, ja, so ein Event um 10 Uhr morgens oder so von denen. Und da sind wohl auch viele Leute vor dem Main Event gegangen, was wohl auch damit zu tun hatte, dass Carnage da drin stand.
Genau, Carnage. Ich habe Carnage gegen Bobby Ganz tatsächlich gesehen bei Wrestling Cult. Und Carnage sieht halt aus wie ein wrestelnder Pegida-Demonstrant. Ohne ihm da zu
Ja,
nahe
genau
treten zu
das.
wollen, aber er könnte halt original in Dresden in der ersten Reihe laufen.
Ja, es ist so.
Ich weiß nicht, ob er tatsächlich auch so ist. Ich weiß auch nicht, wie ich sein Tattoo auf dem Unterarm interpretieren soll, wo da Race steht, ob er damit die Rasse oder das Rennen meint. Das geht daraus nicht ganz klar hervor.
Ja, ich bin da auch nicht ganz sicher. Wir fragen ihn auch lieber nicht.
Nein. Und auch das Publikum fand ich. Ich war im Sommer tatsächlich da. Das Publikum war ganz schlimm. Das ist halt mehr so Ballermann-Publikum da.
Und okay, also so WXW vor 12, 15 Jahren.
Genau. Das, also so hat es tatsächlich der Kumpel, bei dem ich dann auch übernachtet habe dort, mir auch tatsächlich bezeichnet, mir gegenüber. Das ist halt so, ja. die mit dem steigenden Production Value der WXW jetzt nichts mehr anfangen können, die gehen halt dahin.
Ja, für die Leute, und da gibt es leider noch einige, die halt sagen, Herr WXW war vor 10, 12 Jahren besser, als es heute ist, ne? Puh.
Also ich kann es nicht beurteilen, weil ich kenne die WXW noch nicht so lange. Aber
ja, ich war da auch kein Live-Fan, aber wenn du halt allein schon die Production, also wenn du dir Videos, es gibt ja auf WXW Now zum Beispiel jetzt ja auch die Jahre 2009 bis 2012 oder sowas, wenn du dir da Events von 2009 anguckst, ne, das mögen die geilsten Matches sein überhaupt, ne, aber wenn du den Production-Standard von damals und von heute vergleichst, ne.
Alleine schon, dass die Ringmatte irgendeine komische Folie ist teilweise.
Ja.
Gut, das hat, also kann man eigentlich noch mit dieser Deathmatch-Vergangenheit tatsächlich so ein bisschen begründen.
Aber wenn du dir die Videos anguckst, wirklich, das können dann die geilsten Matches sein. Und da waren bestimmt auch gute Matches dabei. Das will ich jetzt überhaupt nicht abstreiten. Und ich will das auch jetzt hier gar nicht dann schlecht machen. Aber wenn du die Production siehst, ne, dann machst du die Hälfte der Videos wieder aus.
Ja. Das ist für mich persönlich wie, wenn ich versuche, mir alten WWE-Catch anzugucken.
Ja,
so, ich hab ja mal eine Zeit lang das Vorhaben gehabt, ich will alle WrestleManias nachholen.
Ja, das wollte ich auch mal machen, passend zur 30. Ich bin, glaube ich, bis 3 gekommen oder so.
So ging es mir auch und ich habe es tatsächlich alles nicht mal aktiv im Second Screen verfolgt. Schwierig.
Ja, ist schwierig halt. Also wirklich, die Matches können super sein und da waren bestimmt auch viele gute Matches dabei. Will ich gar nicht abstreiten, aber das ist halt, wenn du einen gewissen Standard irgendwann gewöhnt bist, den du ja bei der WXW jetzt auch mittlerweile hast, ne?
Ja.
Und du den dann halt nicht mehr hast, ne?
Das schmeißt mich immer komplett raus aus so einem
Produkt.
Schwierig.
Definitiv.
Ansonsten möchte ich langsam zum Ende kommen.
Ja.
Wir haben noch einen kurzen Trailer gesehen für Toni Storm gegen Kellyanne.
Ach ja, das habe ich auch gesehen, das Hype-Video da.
Genau. Ja, also tatsächlich wäre es für mich eine große Überraschung, wenn Kellyanne da auch nur ansatzweise Richtung Titel kommt. Ich glaube eher, dass das erstmal wieder so ein Gegner wird, der halt jetzt dazwischen geschoben ist, weil scheinbar Melanie Gray auch verletzt ist, so wie ich gehört habe.
Ja, was ich das Problem damit habe, ist halt, ich meine halt, Kellyanne, die war auch solide, die war jetzt nicht schlecht, war okay, ne? Das ist halt das zweite Match von ihr halt erst und ihr halt jetzt direkt den Titel zu geben, das Titelmatch zu geben. Vor allem bei so einer großen Show wie bei der Anniversary fand ich jetzt nicht so prickelnd. Also es ist bestimmt auch cool, man hat ja in dem Video auch ein bisschen drauf aufgebaut, dass die beiden sich halt schon länger kennen, zu der Zeit, wo Toni halt noch in Australien nur gerestelt hat. Und man hat ja da auch, glaube ich, 10 von einer australischen Indie-Show gesehen, wo beide halt ein Match gegeneinander hatten. Und ist ja auch alles schön und gut, ne, so, aber ja, ich fand es dann schon ein bisschen sehr überstürzt, dass man ja halt da das Titelmatch gibt, zumal sie ja wohl auch jetzt nur für eine kurze Tour dann anscheinend wohl da ist und wahrscheinlich dann zum Jahreswechsel wieder gehen wird. Also ich hätte mir da lieber jemanden gesehen, wie zum Beispiel, ja gut, viele Leute gibt es da nicht, aber zum Beispiel Westner hatte ja einen großen Sieg in Hamburg gegen Alpha Female. Wenn man zum Beispiel, also hätte ich zum Beispiel besser gefunden, wenn man Westner den Shot gegeben hat, oder zum Beispiel Yu aus Japan ist ja da, wenn man ihr zum Beispiel einen, der hätte man zum Beispiel auch mal eher legit einen Shot geben können. Oder sowas halt.
Ich finde auch, man hat es ein bisschen verpasst, diesen Push, den Alpha Female hatte, nachdem sie zurückgekehrt ist, den zu nutzen.
Ja,
weil sie hat halt einmal diesen Freeway Dance, als der Titel gerade vakantiert war.
Ja, genau.
Und mich hat es auch letzte Show, also die Hamburg-Show, sehr überrascht, dass Wessner da das Match für sich entscheiden konnte. Weil ich eher gedacht habe, dass Alpha Female Wessner besiegt und dann halt ganz klar sagt, so wegen Toni, ich will dich. Und nicht wie viele andere Toni wollen, sondern eher im Schwitzkasten.
Ja,
hätte ich tatsächlich eher mit gerechnet. So ist jetzt ja, der ganze Alpha Female Hype rund um ja, den Return wieder verflogen und wir haben sie jetzt in einem ja. Freeway Dance mit Killer Kelly und eben der von dir angesprochenen You.
Ja, es ist halt auch irgendwie Quatsch. Also es war ja dann auch so, dass dann nach dem Titelgewinn, also das war ja dieser Freeway, wie du gesagt hast, mit Mella Kelly und Alpha, wo Melanie ja dann den Titel gewonnen hat. Und dann gab es ja diese Storyline-Suspendierung, weil sie ja Christian Michael Jacobi angegriffen hat und kam ja dann in Hamburg, also gegen Wessner quasi aus der Suspendierung zurück. Das macht ja diese ganze Storyline mit der Suspendierung auch irgendwie sinnlos, weil man hätte es ja jetzt voll gut so aufbauen können, dass sie jetzt Alpha voll pisst war, dass sie jetzt suspendiert worden ist, obwohl sie ja nur den Titel haben will und jetzt dann so eine, ja, so eine Art Racheaktion halt macht, plätzt dann jetzt erstmal so ein paar von den Mädels in der Women's Division, ja, und holt sich dann den Titel. Oder kriegt zumindest das Titelmatch.
Also und so ist jetzt so ein Monster-Heal-Ding hätte man da gut bringen können.
Ja, genau. Und das hat man halt irgendwie, wie du sagst, der Hype ist jetzt halt irgendwie vorbei. Jetzt hat sie gegen Wessner verloren, ist jetzt bei der Annie, ja, da in diesem Freeway. Es gibt zu viele Freeways in der Women's Division, definitiv.
Ja.
Und zum Beispiel hier hätte ich dann auch ein Einzelmatch zum Beispiel zwischen, ich glaube, es gab noch kein Einzelmatch zwischen Killer Kelly und Alpha. Und ich denke, You gegen Alpha Female wäre auch ziemlich interessant geworden.
Da kann ich mir vorstellen, aber ich habe gerade tatsächlich auch Gedanken, was die Zukunft angehen könnte in der Women's Division.
Ja, was denn?
Nämlich, dass... Entschuldigung. Krampf.
Ja.
Okay, geht wieder. Puh, Glück gehabt. wo war ich gerade?
Das hat mich jetzt... du hast deine Idee für die Zukunft, für die Women's Division.
Genau, dass man tatsächlich jetzt Alpha Female tatsächlich wieder zum Number One Contender aufbaut. Vielleicht auch mit so einer ganzen Geschichte, dass sie sich einfach durch alle durchprügeln wird, zukünftig. Vielleicht nochmal, auch nochmal eine Rache an Wessner bekommt. Dann Toni Storm den Titel abnehmen wird. Und wir dann vielleicht so ein Underdog-Ding von Killer Kelly sehen werden. Sodass sie dann ja. Vielleicht gegen in der zweiten Jahreshälfte, vielleicht zum Jahresende, wieder den Titel holt und dann auch mal einen richtigen Championship-Run bekommt.
Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man das so macht. Ich sag mal so, also Toni wird wohl den Titel jetzt früher oder später wieder irgendwie verlieren, weil die Sache ist halt sie, also ich mag Toni auch wirklich sehr gerne, ich bin auch großer Fan von ihr, aber ja, ich meine, wenn du jetzt als Champion halt auch so gut wie nie da bist, ist das halt auch kein gutes nichts für den Titel halt, also das
auf Dauer
steige den Titel jetzt nicht im Wert halt sonderlich dann auf Dauer.
Auf Dauer zumindest tatsächlich nicht.
Und so. Klar, ist ein großer Name und so, gibt dem Titel dann irgendwie auch ein bisschen Prestige, ne, aber ich meine, wenn der Titel dann nur jedes zweite Marquee-Event oder sowas verteidigt wird, ne, dann ist das vielleicht auch nicht ganz der Sinn der Sache.
Ja. Also zumindest bei jedem Marquee-Event muss sie eigentlich am Start sein, in meinen Augen, als Champion.
Ja, sollte halt schon.
Vielleicht nicht unbedingt bei jeder Road 2.
Ja, das jetzt nicht unbedingt, aber bei den großen Shows, also wie gesagt, wie du sagst, bei den Marquee-Events sollte sie schon immer da sein.
Tatsächlich?
Naja.
Ah, okay. Habe ich perfekt wieder angefangen zu reden, als du aufgehört hast, weil du warst gerade kurz weg, aber
ach so.
Das kann ich mir dann nachher im Schnitt anhören. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich dafür, dass du hier warst.
Vielen Dank, dass ich wieder kommen durfte.
Es war mir eine absolute Freude, mit dir zu podcasten.
Ja, mir auch, danke.
Und vielleicht gibt es ja auch demnächst das große Happening, dass tatsächlich alle Catch-Club-Mitglieder das erste Mal vereint sind. Das hat ja bis jetzt leider noch nicht geklappt.
Ja, das hat noch nicht funktioniert, stimmt.
Aber die Planungen laufen dahingehend auch für den Jahresabschluss.
Die Contracts sind gesigned.
Zumindest werden sie gerade von den Anwälten geprüft. Ich weiß nicht, ob du deine Verträge mal blind unterschreibst. Ich tue es auf jeden Fall nicht. Dann, ich bedanke mich bei jedem, der sich den ganzen Quatsch hier bis zum Ende angehört hat. Lasst uns gerne eine iTunes-Bewertung da. Ihr könnt uns auch gerne Feedback auf Twitter dalassen. Ihr findet uns dort unter dem Namen @catchclubpod. Also @catchclubpod. Jetzt kann ich schon unseren eigenen Namen nicht mehr aussprechen. Mich persönlich findet ihr dort unter @dieser_marcelva. Den guten Drew findet man mit dem Namen The Band GER, wenn ich das richtig
im Kopf habe. Bitte?
The Band GER war dein Twitter-Handle, richtig?
Genau, das ist er.
Perfekt. Kontaktiert uns gerne, sei es mit Ideen, wie ihr vielleicht die Zukunft der WXW seht und die Storyline-Dinge. Oder einfach nur, weil ihr Hallo sagen wollt oder Feedback zum Podcast da lassen wollt. So, ich rede schon.
Alles appreciated.
Absolut. Ich ziehe das Intro schon wieder viel zu sehr in die Länge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, Morgen. Wann auch immer ihr das hört, macht's gut. Wir hören uns demnächst schon wieder. Tschüss.
Bye.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.
Doppelte Unterhaltung, ein Preis mit RTL Plus und HBO Max im Bundle. Alle Top-Spiele miterleben.
Und er ist drin!
In der UEFA Europa League auf RTL Plus. Alle Machtspielchen überleben.
Winter is coming.
Im HBO Max Original Game of Thrones auf HBO Max. Hol dir das Bundle jetzt auf RTL Plus.